Die Tagesanzeigerin wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Ab 31. Oktober neu im Kino Black Box Diaries aus Japan.
I have a chance to talk about what happened to me.
Chihori Ito hat eigene um Geschichten von anderen Menschen zu erzählen. Doch dann wird sie plötzlich selber die Hauptfigur in einer Geschichte, die das japanische Justizsystem erschüttert hat.
For me, being silent wasn't an option.
In ihrem Dokumentationsfilm «Black Box Diaries» zeigt Chihori Ito, wie sie jahrelang dafür gekämpft hat, den Mann, den sie vergewaltigt hat, vor Gericht zu bringen. Durch ihren Kampf ist Chihori Ito zu einer Ikone von der MeToo-Bewegung geworden und ihr Film hat am Zurich Film Festival den Preis als bester Dokumentarfilm und den Publikumspreis bekommen. Sichere dir jetzt deine Kinotickets. Alle Infos unter trigon-film.org.
I'm still here.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Salut, Annik.
Hoi, Annik. Annik, eine Frage. Wenn du das Wort «Hussi» hörst, was hast du für ein Gefühl dabei?
Also «alive» oder so, wie es ausgesprochen wird, das ist so ein sehr harter Begriff. «Hussi».
Stimmt.
Was habe ich für ein Gefühl? Ich erinnere mich zurück. Ich habe so das Gefühl, es ist nicht der aktuelle Begriff, den ich oft verwende, sondern ich erinnere mich so ein bisschen zurück an früher noch. Weißt du, was ich meine?
Ich weiss, was du meinst, aber beim Aktuell würde ich dir tatsächlich widersprechen. Und wir wollen über die Hussi reden, und zwar über das neue Aufkommen von der Hussi, die Umdeutung von der Hussi, weil es jetzt ein paar popkulturelle Phänomene gegeben in den letzten paar Monaten, wo das ist aufgekommen.
Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Annik, was hat dich letzte Woche beschäftigt?
Wir haben zwei Sachen aus Bundesbern beschäftigt. Wir machen eine kleine Politik-Section heute. Zum einen hat der Bundesrat über die Eizellspenden debattiert. Es ist nämlich so, dass im Gegensatz zu den anderen meisten europäischen Ländern die Eizellspende in der Schweiz illegal ist. Bis Ende Jahr wird der Bundesrat die gesetzlichen Eckwerte für eine Legalisierung von dieser Eizellspende bekannt geben. Die Vorlage ist aber sehr umstritten. Interessanterweise von links wie von rechts. Feministinnen wie zum Beispiel Tamara Funicello, SP, ist zum Beispiel im Moment noch dagegen, weil sie sagt, Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass oft Frauen das auch sozusagen zu dem gezwungen werden und der Schutz der Frau muss über allem stehen. Also Frauen nachher Eizellen spenden aus einer finanziellen Not und das muss ganz klar abgesteckt sein und solange nicht der Körper und die Sicherheit der Frau im Zentrum stehen, sind sie dagegen.
Das sollte ja eigentlich auch nicht kapitalisiert werden von Art.
Genau. Und die Konservative ist ebenfalls dagegen. Sie sagt, ein Argument ist, dass Kinder das Recht haben, zu erfahren, von wo sie kommen. Also die eigene Abstammung, das ist ja jetzt schon bei den Samenspenden so, sei aber einfach sehr kompliziert. Und etwas Zweites, wo der Bundesrat im Moment darüber debattiert, er plant eine Reform zu der Witwe- und Witwerrente. Im Moment ist es so, dass nur verheiratete Ehepartner beim Tod des anderen Geld bekommt. Künftig sollen aber auch Konkubinatspartner hinterlassene Rente bekommen. Künftig will der Bundesrat so machen, dass wenn ein Paar, ein unverheiratetes Paar, ein Kind hat, der überlebende Teil unabhängig vom Zivilstand und vom Geschlecht eine hinterlassene Rente soll bekommen. Es gilt dort, bis das Kind 25 war. Und auch das wäre eine grosse Neuerung, vor allem, weil die Männer das erste Mal Geld würden bekommen. Ja.
Annik, du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen, genau die Hussi. Und wir kommen ja nicht irgendwie drauf, sondern Giovanna Reisinger hat ein Buch herausgebracht, das heisst «Pleasure». Du hast es schon gekauft. Ich habe schon gesehen, du hast auch schon reingelesen. Magst du mal schon kurz ein bisschen Wrap-up geben, um was geht es in diesem Buch?
Genau, also der Begriff Hussi ist ja immer wieder so ein bisschen aufgekommen und wirklich so in your face, finde ich, ist er jetzt einmal mehr gekommen durch das Buch. Giovanna Reisinger war 35, ist Autorin, Kolumnistin. Sie hat eine Single-Kolumne für die FAZ und eine Menstruationskolumne für die Vogue. Sie macht Film und sie ist Künstlerin. Sie ist aufgewachsen in Österreich und in Bayern. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben. Sie ist bekannt worden mit dem Roman «Spitzenreiterinnen» und hat zuletzt «Enjoy-Schatz» geschrieben. Beide sind adaptiert worden für Bühne sehr erfolgreich auch. Und ihr neues Buch, eben «Pleasure», ist ein autobiografischer Essay. Es geht aber auch um Gesellschaftspolitik. Es steht auf dem Cover, es sei ein Manifest für den Glamour, eine Lanze für das Herumliegen, die Völlerei, den Kitsch. Es geht aber in diesem Buch...
Auch um Konsum in dem Fall.
Genau. Es geht in diesem Buch stark um Konsum, es geht um wer darf konsumieren, es geht viel um Klassismusfragen, es geht um Kleidung, es geht um Sex und es geht um Selbstermächtigung und das halt aus einer Sicht von einer jungen Frau. Mhm. Und explizit manchmal, also es gibt wirklich auch Kapitel, wo es die Hussi hat, Passagen, wo sie die Hussi anspricht, aber auch manchmal so ein bisschen inexplizit um das Bild von der Tussi. Und ich finde es einfach recht interessant, vor allem die Ausgangslage des Buchs. Da müssen wir, glaube ich, auch wieder mal darauf zurückkommen, aber es sagt, glaube ich, sehr viel über den Ton auch. Die Ausgangslage, warum sie das Buch hat angefangen hat zu schreiben, das wird auch sehr lang beschrieben am Anfang, ist, dass sie auf einer Filmpreisverleihung war und hinter ihrem Rücken, aber so, dass sie es gehört hat, jemand gesagt hat, also eine Frau gesagt hat, sie hätte gar nicht gewusst, dass Prostituierte auf dem roten Teppich erlaubt seien.
Ich habe das auch gelesen und ich habe es noch mega illustrierend gefunden, dass sie dann eigentlich, dass wir in einem Interview sagt, sie, ich meine, das ist eine Beleidigung. Das, also ich verstand das auch als Beleidigung.
Also ich glaube auch als Beleidigung gemeint, genau. Sie sagt sie auch.
Aber sie hat das in dem Moment, oder vielleicht auch in einer Reflexion nachher, hat sie das wie anders dekodiert und sagt eigentlich so, ja, sie hat das gar nicht unbedingt aufgenommen, als dass sie jetzt wirklich, dass die Frau, die das gesagt hat, wirklich gedacht hat, dass sie eine Prostituierte ist, sondern dass es eigentlich viel mehr die Aussage ist gesehen, was macht das Unterschichtskind da? Gar nicht so wirklich, ich glaube, dass du eine Prostituierte bist, sondern du gehörst nicht da an, du siehst so aus, als würdest du nicht da angehören. Und ich glaube, auch über das werden wir heute auch reden. Ich finde nämlich auch, dass das viel illustrierender noch ist, was für eine Grundproblematik von einer Pseudo-Elite, die sie ja irgendwie aufnimmt, oder? Und das irgendwie verhandelt.
Wenn wir aber noch ganz schnell bei der Tussi bleiben, also mir ist, ich finde einfach auch so die Ästhetik, wo die Giovanna Reisinger selber auch, also wer sie nicht kennt, so mal auf ihrem Instagram-Account, sieht mega viel aus. Also ich finde sie wirklich auch sehr lustig. Ich meine, sie ist sehr clever, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Und sie zelebriert ja die Ästhetik auch sehr. Also und die Ästhetik ist ja jetzt auch nicht, dass sie die erfunden hat. Ich meine, die Noer, 90er, Minischübe, Crop-Top, sichtbare Tangas, Bauchnabel-Piercing, Strass, Low-Cut-Jeans,
also, ja, der Y2K. Ich finde, es ist ein Berlin-esque.
Aber ich finde schon in Zürich, also ich meine, ich kann jetzt vor allem für Zürich reden, weil wir halt hier wohnen oder weil ich hier wohne. Also ich finde schon, und ich habe mich schon auch verwutscht oder ich verwutsche mich so beim Denken, okay, das ist jetzt wirklich nicht eine Zeit, die ich mir zurückwünsche. Hat verschiedene Gründe. Ich finde es auch nicht mega schön per se. Also ich bin eindeutig nicht ein Y2K-Girl. Vielleicht bin ich auch zu alt, ich weiß es wie nicht. Und ich fühle mich aber insofern
ich versuche es auch ein bisschen zu ziehen und dann merke ich wieder, nein, ist mir unangenehm.
Ich merke aber das erste Mal tatsächlich, ich verstehe jetzt, wenn meine Eltern gesagt haben, also und warum genau findest du die 70er Jahre gut? Weil man selber in dieser Zeit gelebt hat.
Ich glaube aber auch, woher das kommt, ist gerade diesen Sommer nochmal verstärkt worden durch, es gibt den Begriff Barbiecore. Barbiecore kommt von Barbie und Hardcore. Und es finde ich auch noch lustig, so die Übertriebenheit von Barbie. Aber ich mir denke, Barbie ist ja schon mega überzeichnet. Also wir überzeichnen jetzt noch Barbie. Und irgendwie seit dem Film, der so seit letztem Sommer sich so irgendwie in diesem Jahr also aufgebaut hat, wo man auch gemerkt hat, also zum Beispiel Valentino hat so die Pink PP Collection rausgebracht. Und du kennst dich, glaube ich, jetzt besser aus. Aber so, ich glaube, allgemein Modehäuser sind ja auch ein bisschen auf der Ding aufgesprungen. Ich habe auch irgendwann so ein bisschen den Begriff gelesen, also Post-Corona-Dopamin-Dressing, also dass sich die Leute irgendwie dann wieder haben von farbig anziehen, weil sie halt irgendwie nur in dieser Loungewear, wo grau-beige war, daheim verbracht haben. Und was das natürlich schon gemacht hat, für mich zum Beispiel auch, es fordert Diskussion um so eine stereotypisierte Weiblichkeit raus.
Und dort gibt es den Begriff vom Hyperfeminismus. Also, dass eigentlich, man sagt eigentlich auch, dass Barbiecore hyperfeministisch ist. Das heisst, dass die übertriebene Weiblichkeit, die überzeichnete Weiblichkeit so ausgelebt wird und zwar so sehr lustvoll. Und ich meine, ein absolutes Role Model ist eine Frau, die wir auch schon darüber geredet haben, nämlich eine ganze Folge lang, ist Shirin David.
Champagne by Bo, take even name.
sie zelebriert ja das extrem und genau auch so das Aneignen. Man muss sagen, ich meine, man kann auch sagen, der Hyperfeminismus ist nicht ganz neu. Man hat 80er, 90er, so Figuren wie eine Madonna haben natürlich das auf die Spitze getrieben.
Und Nicki trotzdem, Minaj.
Genau, oder sie ist genau auch so eine von diesen neuen hyperfeministischen Frauen. Was aber wirklich neu ist, ist so, dass der hyperfeministische Look nicht nur akzeptiert ist, sondern auch so gefeiert wird. Stichwort Shirin David.
Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau. Brabababab. Ich bin schlau, aber blond und super mega hot. These bitches could never glaub me, ich kann.
Du willst ein Body, dann musst du pushen. Bist du ein Hardy, werden sie kommen.
Ich habe voll guten Beitrag gelesen von der Katharina Walser auf der Plattform 54 Books. Sie schreibt, Barbiecore ist, und sie bezieht sich auf Reisinger, wenn man ihn denkt wie Reisinger, auch die ultimative Versöhnung mit allen Britneys, Parises, die nicht nur von Männern im Patriarchat abgewertet wurden, sondern auch von Frauen, die zu lange versucht haben, dem Male Gaze gefällig zu sein.
Und ich finde das ein mega guter Punkt, wo ich über den Begriff Tussi nachgedacht habe, ist es schon, eben, ich bin so Anfang Nullerjahre, so Ende Primarschule, Anfang Oberstufe gsi. Das war wirklich so die Zeit gsi. Also wirklich so ein bisschen Ding von eben so der OG-Tussis wie Paris Hilton. Und wenn ich so zurückdenke, also ich bin nie ein Tussi gsi. Also ich hatte den Körper nicht dafür gehabt, um ein Tussi zu sein. Ich war zu wenig cool gsi. Und ich habe jetzt wie im Rückblick auch immer die Tussis auch immer ein bisschen doof gefunden. Und gleichzeitig war man schon auch ein bisschen neidisch, weil sie dazugehört haben. Und ich weiss, meine beste Freundin, die heute auch immer noch meine beste Freundin ist, mir immer wieder über das geredet, weil sie wirklich dort voll drin war. Also wirklich so Low-Rise mit 60, weisse Trainerjäckchen mit Strass. Und im Rückblick, ich dort schon auch so recht ein Pick-me-Girl war, im Sinn von, es ist genau das, oder? Es ist eigentlich genau das, was sie beschreibt, bin ich gewesen.
Vielleicht noch mal schnell, Pick Me Girl, was ist das eigentlich? Also die Definition von Pick Me sind ja eigentlich Frauen, die sich auf Kosten eben von anderen Frauen bei Männern beliebt machen.
Genau.
Ich finde, wenn wir von Barbiecore reden und vielleicht auch von so einer Ermächtigung, glaube ich, ist aber auch wichtig, Mattel, also Mattel ist die Firma hinter Barbie, die das alles halt vertreibt. Seit, ich würde jetzt sagen, 2015 etwa, setzen sie ja auch ein bisschen auf eine Diversität, also man sieht jetzt auch Barbies, die eine andere Hautfarbe haben, Barbies, die
das Hörgerät
die eine Behinderung haben, also irgendwie so, sie haben versucht, sich zu diversifizieren. Ich glaube aber so, das ökonomische Interesse hinter dran ist halt auch riesig und wenn ich halt an Barbie denke von früher noch, muss man schon sagen, Barbie von früher noch ist clever, ist fit, ist weiss und völlig sorgenfrei von irgendwie Missverhältnis in der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Darum habe ich auch so ganz bisschen Probleme mit dem Barbiecore, weil ich denke, ja, also irgendwie ist so ein bisschen Nostalgie und man versucht so zurückerobern, aber was erobern wir eigentlich gerade zurück?
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, für dich ist Barbie clever gewesen, weil ich finde Barbie und ist genau auch der Stereotyp vom Tussi, der eigentlich in das reingeht. Aber wenn wir über den Begriff Tussi reden, weil wir haben ja eine kleine inoffizielle Section Geschichtsstunde mit der Annik Sen, die ich an dieser Stelle auftun.
Genau. Tussi, woher kommt der Begriff? Tussi hat sich abgeleitet vom Namen Tusnelda. Und der hat zur Zeit von der alten Germania, ist das eigentlich ein mega beliebter Name gewesen, so die Urmutter von allen Tussis ist die Cheruskerin eben Tusnelda gewesen. Ich erspare euch jetzt ein bisschen, was Cheruskerinnen sind, aber es ist ein Stammesverband im antiken Germanien. Und eigentlich erst so im späten 19., frühen 20. Jahrhundert hat er so in patriotischen Kreis eigentlich völlig eine andere Bedeutung kriegt. Wieso das passiert, kann man nicht genau zurückverfolgen. Halt wie ein Spruchwandel einfach so stattfindet. Irgendwann hat er wie eine andere Konnotation gekriegt. Und ich glaube, heute, und über das haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, heute ist Tussi auch eher so ein bisschen eine soziale Figur. Ich habe jetzt weniger den Bezug zum Beispiel zu Paris Hilton, sondern für mich ist er eher prägt durch auch Filme wie irgendwie Wild Child. Für die den ich gesehen habe, Zara, unsere Produzentin, schaut gerade so Augen vor. Also du kennst den Film dann voll auch.
Oh ja.
mit Emma Roberts, also irgendwie so eine Spoiled Child, wo halt irgendwie aus mega reichem Haus kommt und dann wird sie in ein Internat gesteckt. Und natürlich ist sie irgendwie zu borniert für alle.
Ruby, you're gonna have to come and get me.
Why?
Dad's taking grounding me to a whole new level.
Poppy Moore had it all.
Malibu moment. Who are we?
until she took it.
Oh, Poppy, you've really done it this time.
Watch this!
A step too far.
What do you think you're doing? That is the final straw. You are going to England.
What, you think just because Mom went to boarding school in England, it's going to magically straighten me out?
Aber ich finde es mega interessant, wie fest dass das Bild so popkulturell prägt ist. Ich habe sofort auch so popkulturelle Referenzen, die mir in den Sinn kommen. Eben, und zum Beispiel auch, dass ein Tussi immer blond ist. Was ja auch eigentlich
das auch
mega dumm ist. Und ich werde noch schnell eine Passage bzw. eine Definition von Giovanna Reisinger vorlesen, die auch im neuen Buch vorkommt, die aber ursprünglich aus einem Essay von 2022 stammt. Und sie sagt dort, Tussis haben ein gesteigertes Interesse an ihrem Äußeren und investieren in diese Oberfläche viel Zeit, Mühe und Geld. Tussis funkeln, sind extravagant, strahlend, häufig blond und sie lieben Pink. Ich bin so eine Tussi, ich kann berichten, es ist fantastisch und es macht viel Spass. Wenn man aber den Duden zum Beispiel anschaut, wie der Tussi definiert, ist das, was du gesagt hast, mit leicht negativ. Ich meine, dort steht wirklich Tussi die, salopp, oft abwertend, auf ihr äußeres sehr bedachte, oberflächliche, selbstbezogene weibliche Person.
Ah, aber spannend, dass das auch im Duden steht. Wir sind nicht jetzt schon am Punkt, wer hat das definiert? Also wer hat gesagt, so mit meiner Herleitung von, es ist eigentlich einfach mal ein Frauenname gewesen, hat irgendwann eine andere Konnotation gekriegt. Und ich glaube, oder, da sind wir schon in einer Diskussion von, ich würde jetzt sagen, eine gewisse Elite, also ein gewisser erhobener Kreis, hat irgendwann den Begriff verwendet für eine Abwertung, wo ganz klar gegenüber Frauen, also ich habe noch nie den Begriff in einem männlichen Kontext gehört. Und so ein bisschen, wer ist die Klasse, wo das eigentlich hat einfach abwerten?
Und Giovanna Reisinger schreibt über das so im Buch und sie sagt zum Beispiel auch, dass eigentlich Tussi-Ästhetik eine Unterschichtsästhetik ist. Und das kommt zurück, was du am Anfang gesagt hast, oder mit dieser roten Teppichsituation. Was macht eigentlich die Person von der Unterschicht da? Weil wenn man überlegt, mit was für Adjektiv das ein Tussi verbunden wird, ist es oft billig, dumm, das haben wir schon gesagt, vulgär. Und das billig auch so, dass das ganz klar klassistisch ist. Also irgendwie, man hat die billigen Fingernägel und man hat die billig blonden gefärbten Haare und man hat irgendwie eben nicht den Juicy Couture-Anzug, vielleicht den kann man sich leisten, aber da ist man wie so in einer anderen Klasse, sondern man hat irgendwie so den Niki Trainers Imitat.
Obwohl, da würde ich dir jetzt im Fall ein bisschen widersprechen, weil ich glaube eben inzwischen, dass du könntest einen Juicy Couture-Anzug tragen, wenn du zum Beispiel in die richtige Schicht, nenne ich es jetzt mal, geboren worden bist, weil du dir viel mehr kannst rausnehmen. Ich glaube gar nicht, dass es immer als billig gelten, sondern ich glaube einfach, es kommt darauf an, woher du kommst.
Abgesehen davon ist wirklich auch Juicy Couture nicht eine billige Marke. Es ist ein Modelabel, das vor allem so Trainer macht und oft so Strass auf dem Fütlin herstellt.
Wo jetzt auch ein bisschen ein Revival hatte. Eben, so ein bisschen die Klassismusdebatte. Und wenn wir von Klasse reden, glaube ich, müssen wir auch ganz kurz über Bourdieu reden.
Team Bourdieu.
Genau. Er hat das ja eigentlich ein bisschen begründet und er hat das in dem Sinn erklärt, wie halt Geschmack und so ein bisschen die kulturellen Codes ein Instrument sind zur Unterscheidung von Klassen oder von verschiedenen sozialen Klassen. Und wie halt so die subtile Unterschied du nicht durch ökonomischen Erfolg kannst, wie soll man sagen, erreichen. Also du musst eigentlich, blöd gesagt, in eine Klasse geboren sein und wenn du das nicht bist, dann merkt man dir das ein Leben lang an. Und ich glaube, das sagt ja auch ein bisschen Giovanna Reisinger in diesem Buch, greift sie das, die Problematik ja auch auf. Und darum, jein, ich glaube, du könntest eine Juicy Couture, auch wenn es billig, was wir halt irgendwie in unserer Gesellschaft das billig benennt haben, anziehen, wenn du aber zur richtigen Klasse gehörst. Weißt du, was ich meine?
Ja, und, aber dort ist ja nachher auch wieder das Interessante, oder? In welchem Setting ist es? Zum nochmal auf das Beispiel vom roten Teppich kommen. Also sie hat, und das ist sehr detailliert aufgeschlüsselt, aber sie sagt zum Beispiel, sie ist nicht, also wenn wir vom Wert schauen, von ihrem Outfit, ist das nicht billig gewesen. Es ist irgendwie so ein La Perla Vintage Seide, ein kurzes Kleid gewesen.
Ja, aber das ist ja das, was ich
sage. Genau, eben, es ist ein Mantel gewesen von einem Designer-Label aus Berlin. Also es ist wie, aber wenn du den Code nicht kannst lesen, genau. Ich glaube, das hat es mega viel mit dem und dass es dann das Bild gibt von der Abwertung und das fährt, glaube ich, an von, okay, sie zeigt zu viel Ausschnitt bis zu, es ist ein zu kurzes Kleid.
Wenn und halt nicht, auf fairerweise, ich habe schon gelesen, auf ihrem Mantel sind, glaube ich, noch so Penis.
Ja, genau. Aber
ja, Codes. Es sind halt nicht die Codes, die eine gewisse Elite, nenne ich es jetzt, informell irgendwie sich weißt, so die Hand gegeben hat von «Das tragen wir nicht». Also aber sie hat das wieder gebrochen.
Und eben dort sind wir nachher beim Begriff «vulgär». Mhm. Oder? Es ist das leicht bekleidet, man ist sexuell verfügbar für Männer und man zeigt auch, dass man potenziell sexuell verfügbar ist. Und vielleicht will man das. Also wir reden immer in einem Konsenssetting, aber dass man das gegen aussen trägt. Und das sagt sie zum Beispiel auch wieder. Und das finde ich recht interessant, dass das Ganze, sie treibt es nachher noch weiter. Oder es gibt nachher auch noch so Begriffe wie «Schlampen» oder «Fotzen», was sie so sagt, das ist eigentlich wie die Steigerungsform von der Tussi. Aber so, dass sie zeigt, was sie will. Mhm. Und, aber in diesen gesellschaftlichen Codes ist es oft, also was will sie? Mhm. Oder? Und dass es dann oft eine Degradierung passiert. Eben genau, wo man dann sagen kann, ja, sie ist einfach billig und sie ist einfach eine Tussi und verbunden mit dem Dumm. Also sie checkt sowieso nicht.
Also ich habe mir dann irgendwie natürlich auch die Frage gestellt, was kann man eigentlich machen, um so ein bisschen auch Pragmatismus irgendwie in das Ganze reinzubringen. Und für mich ist zum Beispiel so, einerseits, ich glaube, man muss sich einfach auch immer hinterfragen, wer ist eigentlich die Elite? Also nehmen wir auch das Juicy Couture-Beispiel, so, wenn ich so raus will. Also ich habe auch schon Outfits angehabt, wo ich mir überlegt habe, wirklich jetzt billig, blöd gesagt. Auch wenn es so ein doofer Gedanke ist. Aber so mir hat immer so ein bisschen geholfen, dass wer entscheidet eigentlich gerade, was billig aussieht. Und ich glaube, das kann so ein Pragmatismus sein. Aber das, was du gesagt hast, eben so, man nimmt wie die Begriff und das Reclaiming. Das könnte ja wie auch eine Handlung sein, von wie man mit dem umgeht.
Und das ist ja das, was jetzt passiert. Und das ist das, was ich so interessant finde, mit so einem aufgeladenen Stereotyp wie der Tussi. Eben, ich meine, mehr von Paris Hilton irgendwie auch erwähnt. Ich glaube, sie ist wirklich, was man so würde sagen, ist so das OG-Tussi. Also irgendwie in den Nullerjahren, da das Simple Life mit Nicole Richie, wo sie sich so ein bisschen doof gegeben haben. Und so, sie haben jetzt nicht mehr so ihr Luxusleben, sondern irgendwie sie leben jetzt das einfache Leben und haben sich mega dumm mit dem angestellt. Was ganz viele, glaube ich, nicht gecheckt haben, ist, dass das natürlich auch einfach Show war, die Baby-Voice. Sie hat ja so ganz, also sie hat ihre Stimme immer verstellt. Yeah. Und dann ist es lange ruhig gewesen. Und ich meine, aber mittlerweile, ja, natürlich kommt sie von einer mega reichen Familie. Mm. Aber die haben mittlerweile ein ganzes Unternehmen aufgebaut. Die haben ganz mit ein Imperium aufgebaut. Ich meine, man macht jetzt irgendwelche Songs, man kann sich über die Qualität von denen streiten. Aber das ist das, was ich so interessant finde, dass es wie jetzt so eine Ermächtigung gibt. Und das sagt zum Beispiel auch Giovanna Reisinger, dass man mit dem natürlich auch spielen kann. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel etwas, was Shirin David macht. Oder gegen aussen sieht man an einer Frau an, sie legt viel Wert aufs Äußerliche. Und mit dem ist es immer so, ja, ja, sie ist oberflächlich, sie interessiert sich nur für ihr Äußeres und dort ist nichts dahinter. Mhm. Aber das sie, wie sie sagt, ist schon ganz so eine subversive Kraft. Weil wenn du nämlich wie das Game durchspielst und mit dem spielst, sind plötzlich nämlich Leute recht überrascht, wenn du sie mit dem konfrontierst. Und ich meine, um nochmal zu Shirin David zu kommen, das aufzunehmen, ich meine, die Thomas Gottschalk-Serie, wo sie ihn so bloßgestellt hat, wie wetten das?
Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber man sagt mir, du bist ein Opernfan. Ich war ja mal ich bin immer noch im Board of Trustees in der LA Opera. Was für Opern magst du gerne? Dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir nicht angesehen.
Warum nicht?
Ich weiß auch nicht. Du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
Warum denn nicht?
Ja, weil ich
gut aussehe.
Nee, weil du gut aussiehst, sie auch gut aus. Ich bin auch ein Feminist.
Naja, aber wir machen ja nicht mehr Alex.
Du bist kein Feminist, wie schade.
Kein Feminist.
Ich bin ein Feminist, natürlich.
Also ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Eine schließt das andere nicht.
Aber ich glaube, das, was du sagst, ich spüre so ein bisschen raus, dass es eher auch ein bisschen ein Prozess ist. Weil was wir amigs meinen von Reclaiming kann und ich glaube, das ist mega wichtig, aber ich glaube amigs nicht voll an Reclaimen. Ich glaube, Reclaimen ist eine Form von sich mit einem Begriff auseinanderzusetzen, Leute auch zeigen, dass es verschiedene Konnotationen von Begriff gibt. Ich glaube aber nicht voll ernst daran, dass du einfach einen Begriff, der über Jahrzehnte hinweg konnotiert ist, kannst nehmen und einfach wieder zu etwas anderem machen. Und wenn, dann glaube ich, ist es ein Bubble-Phänomen. Also du machst ihn dann vielleicht in einer Bubble wieder zu etwas anderem, aber du lässt auch die Mehrheit der Gesellschaft ein bisschen aus, ehrlich gesagt. Was ich eben noch spannende Gedanken finde, ist, dass es eben gar nicht unbedingt wieder darum geht, den Begriff zu etwas mega Gutem zu machen, sondern gewisse Begriffe auch wie so, also nehmen wir jetzt Tussi oder nehmen wir Barbiecore, so ein bisschen, dass es gar nicht wieder muss zu so etwas mega, mega Positivem werden, sondern auch einfach vielleicht auch ein Gegensatz sein. Also so das Exzessive, Knallige, das, was ja eigentlich auch Giovanna Reisinger in ihrem Buch beschreibt, auch der Überkonsum. Mhm. Ich will nicht plötzlich Überkonsum einfach als etwas Gutes bezeichnen. Aber dass es wie als Gegenästhetik vielleicht auch verstanden wird, zu so einem bürgerlich klassisch, sehr wisse. Also mir fallen hier Bilder ein, so beige, immer richtig, immer korrekt, immer anpasst. So Begriffe, ja, Frauen sehr oft halt damit hadern oder konfrontiert werden. Ich finde, es darf auch einfach wie gegen Ästhetik zu dem sein oder gegen Movement. Mm. Aber es muss für mich nicht zwingend immer zu so etwas gesellschaftlich mega Positivem werden. Weißt du?
Ja, ich weiss, als Mensch, ich würde glaube, dort ein bisschen dagegen schwätzen. Natürlich, es gibt die Medienlogik. Oder ich habe noch einmal etwas zu dem gelesen, dass es so ist. Oder es ist natürlich eine Medienlogik. Es ist viel attraktiver, um irgendetwas Farbiges und Buntes und Freizügiges anzuschauen. Aber was ich schon interessant finde, ist die Dinge von das Unterstandsding, dass es billig ist, dass es das Konsumieren. Also es gibt wie ein gewisses Ding von, was darf man konsumieren? Und zwar was mit dem bezüglich Kleider. Es geht weiter über das Essen.
Das ist das, was ich sage, mit dem so sehr wissem, sehr genau. So zurückhaltend. Genau.
Und das finde ich schon wichtig, dass man anhand von so etwas zum Beispiel mal sich überlegt, ja okay, von wo kommt denn das? Und man kann sich das für sich selber überlegen, aber es stimmt. Also wer sagt, wer hat das Recht, um etwas zu konsumieren? Und nur weil jemand weniger verdient, heisst das, dass die Person kann sich nichts leisten. Mhm. Und ja, die Person kann sich vielleicht nicht der Fairtrade Alpaka-Pulli leisten. Das hat zum Beispiel Johanna Reisinger in einem Interview gebracht mit Annabelle das Beispiel. Aber heisst das, sie darf sich nichts leisten. Also sie darf nichts kaufen. Und das ist, glaube ich, das mit dieser Abwertung, mit dieser Klassismusfrage, die ich finde, ist hier, dass es an einem vermeintlich einfachen Beispiel eigentlich recht aufgeht. Und das ist, glaube ich, das. Und das stimmt natürlich, dass das eine Bubble-Diskussion ist, aber ich finde, es ist interessant, um sich dort mal Gedanken zu machen. Und vielleicht auch mal selber zu hinterfragen.
Und ich glaube, am Schluss eben so die Rückeroberung von so einem misogyn belabelten hyperfemininen Begriff.
Bevor ich deinen Tipp erfahren möchte, möchten wir zusammen im Namen vom ganzen Tagesanzeigerin-Team noch einen Tipp in eigener Sache geben. Und zwar sind wir nochmal live das Jahr. Am 9. November, am 3:30 im Rahmen des Swiss Podcast Festival, schwätzen wir das dritte, also Annik Sen, Kerstin Hasse und ich, Annik Hossmann, und zwar im Kosmos. Und es gibt noch eine zweite gute Nachricht. Ihr könnt nämlich nicht nur uns zulassen. Okay, es gibt zwei gute Nachrichten. Ihr könnt nicht nur uns zulassen, sondern auch ganz, ganz viele andere Podcast-Formate. Und es ist kostenlos. Also, was ihr ein bisschen machen müsst, für eine Anmeldung geht ihr auf Swiss, also Französisch Schweiz, swiss-podcast.ch. Wir verlinken euch natürlich auch den Anmelden-Link in den Shownotes. Aber jetzt, Annik, dein Tipp.
Mein Tipp ist Anissa Lussif. Sie ist halbtags Ärztin, halbtags Comedienne. Love it. Und ich sage es gar nicht in meinen Worten, sondern Nightwash, die Plattform, für die, die sich auch jetzt für Comedy interessieren, kennen das sicher, schreibt, sie ist aufgewachsen mit muslimischen Eltern und christlichen Großeltern zwischen Zuckerfest, Weihnachten und FKK. Sehr lustig. Was ist dein Tipp, Anning?
Ich habe ein Buch mitgebracht und ich weiss, es ist, Meinung spalten sich, aber ich will trotzdem der Sally Rooney ihr neues Buch empfehlen. Intermezzo. Ja, es braucht einen Moment, bis man reinkommt. Es gibt eine Stimme, die recht anstrengend ist zum Lesen. Ja, es hat manchmal ein paar Längen, aber trotzdem finde ich, insgesamt steckt mega viel drin. Mich hat es mega berührt. Ich habe eine Freundin einen Tag plötzlich so geschrieben, okay, Angst vor dem Schluss. Ist aber sehr toll. Also, wenn es jemand gelesen hat, ich will unbedingt mit jemandem reden. Please. Meldet mich.
Danke fürs Gespräch, Annik, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Mein Name ist Annik Sen.
Ich bin Annik Hossmann.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Ciao.